Wenn ihr etwas von Doping hört, ist das ja meistens im Hochleistungssport, also bei der Tour de France oder bei den Olympischen Spielen zum Beispiel. Aber Doping geht in Wahrheit noch viel weiter. Es ist längst im Breiten- und Amateursport angekommen. Vor allem sind der Lauf- und Ausdauersport, also Marathonläufer oder Triathleten, hier zu nennen. Aber am meisten sind die Fitnessstudios betroffen. Wer da wie und vor allem warum dopt, sagt euch Hochschulradio-Reporter Alexander Wert.
Daniel Buschmann macht Bankdrücken. 2 bis 3 Mal die Woche geht er ins Fitnessstudio. Er will seinen Körper definieren, besser aussehen. Und vor allem will er sich das alles selber erarbeiten. Anabolika und Steroide sind für ihn Betrug.
Man fuscht damit. Man will etwas erreichen, womit man das mit eigener Kraft nicht schafft. Und es hat nichts mit Sport zu tun.
Mit dieser Meinung steht Daniel nicht alleine da. Die allermeisten lehnen Doping im Fitnessstudio ab.
Für mich ein No-Go. Ich mache das alles natural. Supplemente ja, aber Steroide, Anabolika oder andere Hormone auf keinen Fall.
Ich glaube, das machen auch nur so Leute, die da wirklich auch schon sehr süchtig nach Sport sind und einfach immer mehr wollen. Und dann irgendwann klappt es durch Training nicht mehr oder helfen die halt dadurch nach. Und ja, aber gesund ist es auf jeden Fall nicht.
Das sollte man vermeiden, nicht wahr? Weil es langfristig schädliche Auswirkungen hat und die für den kurzfristigen Erfolg sicherlich nicht geeignet sind aufzuwiegen.
Aber es gibt sie, die Doper im Fitnessstudio. Untersuchungen sagen, dass zwischen 13% und 16% der Fitnessstudio-Kunden schon Erfahrungen mit Dopingsubstanzen gemacht haben. Bei Männern sind es hauptsächlich Anabolika und bei Frauen appetithemmende Substanzen. Mit ihnen hat sich der Sportsoziologe Dr. Mischa Kläber beschäftigt. Er hat seine Doktorarbeit über Doping im Fitnessstudio geschrieben. Und zum Beispiel herausgefunden, dass diese User, wie er sie nennt, nicht von heute auf morgen zu Substanzen greifen. Doping kommt nicht aus heiterem Himmel.
Man muss sich das entsprechende Doping-Know-how aneignen. Man braucht Personen, die einem die Präparate beschaffen. Und man muss quasi so eine Missbrauchssozialisation, eine Doping-Sozialisation durchlaufen, die in sogenannten Doping-User-Netzwerken stattfindet.
Diese Doping-User-Netzwerke bestehen aus Profis, die zum Beispiel für Bodybuilding-Wettkämpfe dopen, und aus semi-professionellen Usern, die das 2 bis 3 Mal im Jahr machen, um im Sommer in der Badehose gut auszusehen. Die nehmen dann die sogenannten Anwärter unter ihre Fittiche. Die werden nach und nach über einen langen Zeitraum in eine regelrechte Geheimsekte eingeführt.
Das hat natürlich so ein bisschen auch eine Faszination auf viele, dass man denkt, man gehört wirklich so eine Art Geheimbund an und ja, untereinander wird da Tacheles gesprochen, aber nach außen hin sind diese User-Netzwerke sehr abgeschottet.
Die jüngeren Mitglieder eines User-Netzwerkes zielen auf schnelle und sichtbare Erfolge ab und würden daher die gesundheitlichen Risiken unterschätzen, sagt Kläber. Die Älteren dagegen seien sich trotzdem sicher, ein gesundes Leben zu führen.
Durch gesunde Ernährung, durch genügend Bewegung, durch ein ausgewogenes Regenerationsverhalten mit genügend Schlaf etc., denken die negativen Facetten, die gesundheitsschädlichen des Dopings oder des Medikamentenmissbrauchs kompensieren zu können.
Sicher, die Nebenwirkungen des Dopings müssen nicht auftreten. Dass ein Mann weiblicher wird und eine Frau männlicher, muss nicht sein. Trotzdem ist die Einnahme von Substanzen immer riskant und ein Spiel mit dem Feuer. Also warum tun diese Leute das? Kläber hat als wichtigstes Motiv die Identitätsarbeit ausgemacht.
Die Athleten, ein Bodybuilder oder ein Fitnesssportler mit Waschbrettbauch, der definiert sich im zunehmenden Maße über seine Körperoptik. Ja, da sind andere Erfolge im Alltag, ob das im Berufsleben ist oder im familiären Bereich oder im Chor, wo man mitwirkt, die sind eher sekundärer Art und werden zum Teil dann auch bewusst aufgegeben und zurückgenommen, damit man sich mehr auf sein Training konzentrieren kann, weil die ganze Persönlichkeit über die Körperoptik aufgebaut wird.
Ein weiteres Motiv sei es, den eigenen Körper als Drohkulisse aufzubauen. Zum Beispiel Türsteher oder andere Angestellte im Sicherheitsbereich. Der Körper muss bedrohlich und angsteinflößend wirken. Wieder andere Fitnesssportler würden durch ihren aufgepumpten Körper ein Gefühl der Lebendigkeit erleben, das sie sonst nirgendwo verspüren.
Muskelmasse ist durchblutetes Gewebe, das heißt, das lebt. Wenn ein Bodybuilder die Treppe hochgeht, dann hat er so einen Pump, er hat so viel Blut in seinen Oberschenkeln, dass das mit einem Lebendigkeitsgefühl einhergeht, dass manche Profi-Bodybuilder, in dem Fall Arnold Schwarzenegger, sogar mit Gefühlszuständen wie beim Orgasmus im Sexualbereich vergleicht.
Auch wenn das sicherlich ein erhabenes Gefühl sein muss. Für Daniel Buschmann kommt nur das natürliche Training in Frage.